Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Ihr seht super aus. Die Sonne tut uns gut, oder? Schön, dich im Haus zu haben, sowohl hier vor Ort als auch online, dass ihr dabei seid. Mega cool. Und herzlich willkommen auch zu einem neuen Teil unserer Predigtserie Who's Who. Die Serie, in der wir uns mit verschiedenen Persönlichkeiten der Bibel beschäftigen und tiefer in ihr Leben und in ihr Wirken eintauchen wollen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an die Helden der Bibel denke, vor allem auch die im Alten Testament, dann erinnere ich mich zuerst an Menschen, die so ein besonderes Erlebnis in ihrem Leben erlebt haben oder durchlebt haben. Wie zum Beispiel Jona und der Wal oder David und Goliath oder Mose, der das Meer teilte oder Daniel in der Löwengrube und so weiter. Und das sind auch irgendwie die Geschichten, die man von klein auf, zum Beispiel in der Kinderkirche oder in der Kinderbibel mitbekommt, weil sie sich dafür auch irgendwie eignen. Und dann gibt es die Personen, die kein solch besonderes, hervorstechendes Erlebnis gehabt haben oder vorzuweisen wissen, die gefühlt eher so ein langweiliges und unbedeutendes Leben gelebt haben, die so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Und um solch eine Person soll es heute Morgen gehen. Und ich würde euch in den nächsten Minuten gerne Jesaja, einen Propheten aus dem Alten Testament, vorstellen. Und ehrlich gesagt, ich hatte bis heute nie so einen großen Bezug zu ihm. Klar, er hat ein paar coole Bibelverse geschrieben, die ihr wahrscheinlich alle kennt, wie zum Beispiel Jesaja 9, Vers 5. Okay, ich lese ihn vor. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Da kommen schon ein bisschen Weihnachtsgefühle auf, oder? Ist aber noch ein bisschen hin. Oder Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und so weiter und so weiter. Aber ansonsten, er hat nicht so die Highlights in seinem Leben erlebt, die irgendwie kinderkirchentauglich wären. Aber umso mehr ich mich in der Vorbereitung mit ihm beschäftigt habe, umso mehr hat er mich begeistert. Und hoffentlich springt so der ein oder andere Funke heute ein bisschen über, wenn wir uns ein bisschen tiefer mit seinem Leben und seinem Wirken beschäftigen. Und lass mich mal mit den sicheren Fakten starten, die wir über sein Leben haben. Jesaja war ein Prophet aus dem Alten Testament. Er lebte in Jerusalem und wirkte dort zwischen etwa 740 bis 701 vor Christus unter den Königen Usia, Jotham, Ahas und Hiskia. Sein Vater hieß Amos, seine Mutter wissen wir nicht. Er hatte zwei Söhne, Shea Jashub und Maher Shala Hashbaz. Also falls ihr noch einen Namen sucht, ganz oben auf der Liste. Es lässt vermuten, dass Jesaja verheiratet war, wohl auch mit einer Prophetin, aber ganz hundertprozentig steht es nicht in der Bibel. Dann tritt er immer wieder als Berater von Königen auf. Und die entweder seinen Rat suchten oder denen er ungefragt Gottes Botschaft weitergibt. Was wiederum vermuten lässt, dass er Teil einer adligen Familie war und so den Zugang auch zum Königshof hatte. Und das war es eigentlich schon, was wir so an harten Fakten über Jesaja wissen. Jesaja schreibt wenig über Erlebnisse und Ereignisse aus seinem eigenen Leben. Okay, einmal war er 3 Jahre fast nackt unterwegs mit wenig Kleidung, um das Volk zu beschämen. Könnt ihr nachlesen in Jesaja 20. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ein nennenswertes Highlight ist. Vielmehr lesen wir über die prophetischen Worte, die er empfangen hat und die bis heute Gültigkeit haben. Und schlaue Menschen haben sich mal dran gemacht, um den Einfluss von Jesaja auf das Neue Testament zu erkunden. Und sie haben festgestellt, dass im Neuen Testament Jesaja 411 Mal zitiert wird. Wie kein anderes Buch des Alten Testamentes hat Jesaja das Neue Testament geprägt. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Markus 1, Vers 1. So beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir den Weg bereiten. Er ist eine Stimme in der Wüste, die ruft: Schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Und dieser Bote war Johannes der Täufer. Gleich am Anfang des Markus-Evangeliums verweist Markus auf Jesaja. Und hier erfüllt sich in diesem Moment eine Prophetie, die über 700 Jahre alt ist. Ich meine, das alleine ist ja schon beeindruckend. Auch Jesus lehrt einmal in einer Synagoge an einem Sabbat in Nazareth aus dem Buch Jesaja. Könnt ihr nachlesen in Lukas 4, Vers 17. Also das Buch Jesaja fasziniert und beschäftigt Menschen bis in die heutige Zeit. Gerhard von Rath einer der bedeutendsten Alttestamentler des 20. Jahrhunderts, kommt zu dem Schluss: Die Verkündigung Jesajas ist das gewaltigste theologische Phänomen des ganzen Alten Testaments. Und das ist doch mal eine Aussage, die Lust macht, dieses Buch zu lesen, oder? Und auch wenn es nicht immer ganz einfach ist und man es am besten parallel zu den Büchern der Chroniken und der Königen liest, um den geschichtlichen Kontext einzutauchen und besser zu verstehen. Andere bezeichnen Jesaja als das fünfte Evangelium, weil es die Person und das Wirken des Messias betont. Andere bezeichnen Jesaja als Miniaturbibel, weil man das Buch in zwei Hauptteile teilen kann. Kapitel 1 bis 39, das Gerichtsbuch, das sich mit dem Versagen der Menschheit beschäftigt. Und Kapitel 40 bis 66, das Trostbuch, das die Hoffnung auf den kommenden Messias betont. Und wer aufgepasst hat, weiß, dass das Alte Testament auch 39 Bücher hat und das Neue 27. Und die Themen auch sehr ähnlich sind. Wieder eine andere Theorie sagt, dass Jesaja sich aus zwei oder mehreren Sammlungen von Propheten zusammensetzt und es gar nicht von einer Person stammen kann. Gründe dafür sind, dass die Prophetien über seine Lebzeit hinausgehen. Und genauso die angesprochene Unterteilung des Buchs in zwei Themen, die totale Gegensätze hervorbringen. Also wir merken, dass dieses Buch und diese Prophezeiung von Jesaja das Potenzial haben, sich an ihm zu reiben. Das war damals so, egal ob bei den Juden oder bei den Christen. Und es ist in der heutigen Zeit auch noch so. So viel zur Einleitung. Die Frage, die uns beschäftigt: Was können wir von Jesaja lernen? Und dabei sind mir drei Punkte wichtig geworden. Eine Frage, die er immer wieder stellt, ein Erlebnis und eine Eigenschaft, die sich durch sein Leben zieht. Und starten wir mit der Frage und dazu einen kurzen Einblick in den geschichtlichen Kontext. Jesaja lebte in einer Zeit, in der immer wieder Kriegsmächte versuchten, das Land Israel einzunehmen und für sich zu beanspruchen. Aktuell waren es die Assyrer, die zu einer starken Macht herangewachsen sind. Und das waren keine netten Gesellen, mit denen man verhandeln konnte. Die haben sogar neue Foltermethoden entwickelt, die ich euch vorenthalten werde. Und die zahlenmäßig definitiv dem Volk Israel überlegen waren. Und das war eine echte und reale Bedrohung vor den Türen des Hauses. Und was macht man als Volk? Es braucht Lösungen und einen Plan. Und das haben auch die Israeliten gemacht. Und da möchte ich gerne mit euch Jesaja 30 ab Vers 1 lesen, was Gott dazu sagt. Meinen widerspenstigen Kindern wird es sehr schlecht gehen, sagt der Herr. Sie schmieden einen Plan, der nicht von mir ausgeht. Sie schließen ein Bündnis, das nicht nach meinem Sinn ist. Dadurch schaufeln sie Sünde auf Sünde. Sie machen sich auf den Weg nach Ägypten hinab, ohne mich zu fragen. Sie suchen dort beim Pharao Zuflucht und wollen sich dort unter dem Schutz Ägyptens bergen. Doch die Zuflucht zum Pharao wird sie beschämen und die Flucht unter den Schutz Ägyptens wird ihnen zur Schande werden. Ihre königlichen Gesandten sind zwar schon in Zoan und ihre Boden in Hannes eingetroffen, aber sie werden alle von diesem Volk enttäuscht werden müssen, das ihnen weder etwas nützt noch weiterhilft und nichts anderes einbringt als Enttäuschung und zusätzliche Schmähung. Und die Frage, auch wenn sie so wörtlich gar nicht in der Bibel steht, die Jesaja immer wieder stellt, die ihn umtreibt und die mich zum ersten Punkt bringt: Wem vertraust du? Und ich glaube, jeder von uns kennt Situationen, in denen wir Lösungen brauchen und einen Plan. In denen Dinge nicht so funktionieren, wie wir sie uns vorgestellt haben. Und dabei muss es gar keine Streitmacht vor der Tür stehen. Manchmal sind es vermeintlich Kleinlinge, die eine Entscheidung bedürfen. Und dann gibt es so viele Dinge, auf die wir unser Vertrauen setzen können. Zum Beispiel menschliche Weisheit, wie es letztendlich auch die Könige der damaligen Zeit gemacht haben und versucht, mit Bündnissen mit anderen Nationen sich in eine bessere Position zu bringen. Und das war ja keineswegs dumm. Aber es war nicht Gottes Plan. Es war nicht Gottes Weg. Und sie haben ihr Vertrauen in sich gesetzt. Oder andere Möglichkeiten, in die wir unser Vertrauen setzen können: unsere Meinung, unser Geld, unsere Intelligenz, unser Wissen, unsere Leistung, die Sicherheit, die uns dieses Land gibt und so viele Möglichkeiten mehr. Und bitte versteht mich nicht falsch. All diese Dinge sind weder schlecht oder falsch. Ich bin froh, monatlich Geld auf dem Konto zu bekommen. Und ich möchte immer mehr an Weisheit zunehmen. Und all die anderen Dinge. Und zugleich sollte keins der Dinge unsere Sicherheit sein, sondern wir unser Vertrauen allein in und an und auf Gott richten, weil er so viele Verheißungen und Zusprüche für dich hat, die wir verpassen würden, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Ich bin deine sichere Burg. Ich bin der Herr, dein Versorger, dein Schutz, dein Schild. Ich lasse dich nie tiefer fallen als in meinen Armen. Und so viele mehr. Man könnte es auch so sagen, wenn es Gott wirklich gibt und er so ist, wie die Bibel ihn beschreibt oder wie er in der Bibel beschrieben wird, dann ist er eigentlich der Einzige, auf den man sich voll und ganz verlassen kann. Weil er uns ein Leben geschenkt hat, uns vom Mutterleib an begleitet. Er will das Beste für dich und hat einen Plan für dein Leben. Und liegt dann nicht unsere Bestimmung darin, Gott zu vertrauen? Und dabei ist Gott zu vertrauen immer eine Entscheidung. Und je besser wir Gott kennen, indem wir die Bibel lesen, indem wir persönliche Begegnungen und Erfahrungen mit ihm gemacht haben, desto leichter wird uns die Entscheidung fallen. Denn wenn du weißt, dass dein Gegenüber dir nur Gutes möchte, egal in welcher Lebenssituation, dann ist es nicht schwer, ihm zu vertrauen und ihm Sorgen und Lasten und die Führung zu überlassen. Zugleich bedeutet das nicht, dass wir all unsere Verantwortung für unser Leben abgeben und nichts mehr selbst tun müssen, sondern sein Bestes geben und vertrauen, dass Gott seinen Teil dazu gibt. Weil ich mag folgendes Bild, das ich vor kurzem gelesen habe und das das so gut zusammenfasst. Stell dir vor, das Leben mit Gott ist wie eine Wanderung. Jeder ist bestens ausgerüstet, Rucksack, Wanderschuhe, Trinkflasche, Wanderstöcke, wer braucht und so weiter. So eine richtige Wandergruppe eben. Und die Frage ist, an welchem Platz in der Wandergruppe bist du? Gehst du voran oder gehst du hinterher? Weil wenn man vorangeht, muss man an jeder Wegkreuzung die richtige Wahl treffen und das Tempo vorgeben, damit alle mitkommen. Oder gehst du hinterher und folgst jemandem, der den Weg kennt, genau weiß, wie man ans Ziel kommt und das richtige Tempo inklusive Pausen hat. Und laufen, ja, müssen wir noch selber. Aber Gott möchte jemand so sein in deinem und für dein Leben. Und am liebsten nicht erst dann, wenn wir im Wald stehen und nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Der zweite Punkt hat mit dem Erlebnis mit Jesaja zu tun. Und das würde ich gerne mit euch lesen. Jesaja 6, ab Vers 1. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphim flog zu mir, er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Und so habe ich auch den zweiten Punkt überschrieben, wen soll ich senden? Und bevor wir gleich zu der Frage kommen, was für eine Szene die Jesaja hier sieht, was für ein heiliger und besonderer Moment. Der Saum des Königs, der Saum Gottes, der den Tempel füllt. Und man sagt, je länger die Schleppe eines königlichen Gewandes, desto wichtiger ist der Träger. Und Jesajas Beschreibung malt hier einen Gott, der symbolisch als der größte aller möglichen Könige gilt und ist. Dann die Seraphime, das sind Engel, die für die Anbetung Gottes zuständig waren. Sie verdeckten ihr Gesicht, weil sie nicht würdig sind, Gott anzuschauen. Ist euch auch aufgefallen, dass sie nicht Gott zurufen, heilig, heilig, sondern sich gegenseitig? Denn es ist ihnen auch nicht erlaubt, Gott anzusprechen. Und jedes Mal erschüttern die Fundamente. Und ich meine, die machen das 24 Stunden, 7 Tage. Schon ein paar Jahre. Der Himmel wird sich nie dran gewöhnen an die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Seraphime so laut rufen oder ob es einfach an der Aussage alleine liegt, die den Himmel hier zum Beben bringt. Und all das malt ein Bild von der Größe und Herrlichkeit und Heiligkeit und Allmacht unseres Gottes. Und wie viel großartiger ist es bitte, dass wir durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, zu ihm kommen können, in seine Herrlichkeit kommen können als seine Kinder und er mit offenen Armen dasteht. Jesaja weiß das ja noch nicht, aber er befindet sich mitten in der Situation und merkt, ey, geht nicht. Weder er noch das Volk ist in irgendeiner Weise würdig, sich in seiner Gegenwart aufzuhalten. Und da findet eine Umkehr in ihm statt. Und dann geschieht etwas Wunderbares, etwas an ihm, ohne dass er darum gebeten hat. Oder vielleicht auch selbst daran geglaubt hat, dass es überhaupt möglich wäre. Der Seraphim nimmt die Kohle vom Altar und spricht Jesaja Vergebung zu. Und Gott reinigt Jesaja und richtet sein Leben neu aus. Und dann stellt Gott eine interessante Frage. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich so manchmal an meine Beziehung mit Gott denke, dann ist der Fokus schnell bei mir. Wie war so meine Woche? Wie gut drauf bin ich oder wie nicht gut drauf bin ich? Habe ich das oder jenes getan oder auch nicht getan? Fühle ich mich würdig oder nicht? Und so weiter. Und dann fangen wir an, uns zu bewerten. Und wenn wir gut abschneiden, dann laufen wir in Gefahr, selbstgerecht zu werden. Wir schaffen es alleine. Wir wissen Dinge besser. Wir verachten vielleicht andere, die nicht auf unserer Stufe sind. Und wenn wir nicht gut abschneiden, weil vielleicht unsere Ehe nicht gut läuft, die Beziehung zu Jesus gerade nicht so perfekt ist, wie wir eigentlich dachten, sie sei, dann fangen wir an, uns zu verurteilen und nehmen uns selbst aus dem Spiel. Und mit nur einer Frage ändert Gott die Perspektive. Wen soll ich senden, hat einen ganz anderen Fokus. Weg von mir, weg von meinen Qualifikationen, meinen Qualitäten, hin zu einer Entscheidung, einem Ja und einer Verantwortungsübernahme. Und Jesaja wurde nicht berufen, weil er so großartig ist, zum Glück, sondern weil er es persönlich nahm, bereit war, ein Ja für Gottes Auftrag hatte und gesagt hat, hier bin ich, sende mich. Und ich bin überzeugt, Gott ist heute noch unterwegs und stellt diese Frage. Wen soll ich senden? Und vielleicht drei kurze Gedanken, wie du herausfinden kannst, ob es dein Zeitpunkt ist. Es braucht eine Gelegenheit. Wir sehen etwas, an dem wir etwas bewirken und verändern können. Und dann reagiert etwas in uns. Meistens eine gottgegebene Gabe, die wir unter Umständen vielleicht noch gar nicht kennen, aber die uns befähigt, etwas zu tun. In dieser Not zu tun. Und das Dritte, da ist eine Sehnsucht. Wir wollen los und uns dieser Not annehmen. Da ist ein innerer Antrieb, etwas, das Leidenschaft für eine Sache auslöst. Und dann braucht es eine Ja, eine Entscheidung. Egal, ob wir qualifiziert sind oder nicht, die Aufgabe anzunehmen und Gottes Sprachrohr zu sein. Und da würde ich gerne die Bibelstelle von Jesajas Berufung weiterlesen, Vers 9. Gott sprach, geh und sag dem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Verschließt das Herz dieses Volkes, macht seine Ohren schwerhörig und verklebe ihm die Augen. So wird es mit seinen Augen nicht sehen, mit seinen Ohren nicht hören und mit seinem Herzen nicht verstehen und weder umkehren noch geheilt werden. Und ich fragte, Herr, wie lange muss ich das tun? Er antwortete, bis ihre Städte zerstört sind und niemand mehr darin wohnt, bis ihre Häuser verlassen sind und die Erdboden verwüstet ist und einer Wildernis gleicht. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und viele Orte im Land werden verlassen sein. Selbst wenn nur ein Zehntel überlebt, ist es doch zur Vernichtung bestimmt, wie bei einer gefällten Terbinte oder Eiche, von der nur ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Und irgendwie sind das nicht so tolle Aussichten, oder? Vielleicht hat Jesaja auch erstmal gedacht, worauf habe ich mich denn da gerade eingelassen? Hätte er vielleicht zugesagt, wenn er das vorher gewusst hätte? Und vielleicht denkst du dir, ey Gott, wie kannst du denn das tun? Was soll denn das? Und ich glaube, das Problem ist nicht Gottes mangelndes Mitgefühl oder fehlende Barmherzigkeit, sondern der hartnäckige Ungehorsam des Volkes Israel. Unter Usia, dem gerade verstorbenen König, und seinem Sohn Jotham, waren beides gottesfürchtige Männer, genoss Juda einen großen Wohlstand. Oder anders gesagt, es ging ihnen saugut. Aber obwohl oder vielleicht auch gerade deshalb, weil es ihnen so gut ging, handelte das Volk weiterhin verderblich. Ihr könnt das nachlesen, Jesaja Kapitel 2 und 3. Und ich habe so das Gefühl, Gott wusste, dass wenn überhaupt sie auf Jesaja hören würden, dann würden sie es aus Angst tun. Und Angst ist kein guter Grund für eine langfristige und anhaltende Veränderung. Und hier steht nun Jesaja, der gerade einer Mission zugesagt hat, die irgendwie hoffnungslos war, die zum Scheitern verurteilt war. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, eine Eigenschaft, die mich bei Jesaja fasziniert, der gerade trotz dieser Hintergründe, trotz dieser Umstände ihn ausmacht, weil er schmeißt die Finte nicht ins Korn, sondern ich habe den dritten Punkt genannt, er ist hoffnungslos hoffnungsvoll. Durch das ganze Buch hinweg verliert Jesaja nicht die Hoffnung. Immer wieder blitzt die Hoffnung hindurch, dass es nicht das Ende ist. Zum Beispiel Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Oder Jesaja 40. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie ihr Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Und so viele Bibelverse mehr. Und wir erinnern uns an die Einteilung, die ich am Anfang genannt habe, dass die letzten Kapitel dieses Buches ein Trostbuch sind. Ein Buch der Hoffnung. 27 Kapitel, die uns Hoffnung zurufen, die dem Volk Israel Hoffnung zusprechen. Und die Grundlage dieser Hoffnung war der eine, der kommen wird. Der wunderbare Ratgeber, der Friedefürst, starker Gott, ewiger Vater. Seine Hoffnung gründet in Jesus, dem Messias, der die Weltgeschichte verändern wird. 700 Jahre später. Und Jesaja war deswegen in der Lage, alles zu ertragen und dennoch weiterzugehen. Weil er den einen im Auge hatte. Weil er ein Ziel hatte. Den, der die Erlösung bringen würde. Jesus Christus. Und das versetzt ihn in die Lage, hoffnungslos, hoffnungsvoll zu sein. Sein Leben lang und weiterzugehen. Und das begeistert mich. Und ich würde gerne mit einem Erlebnis aus meiner Woche enden. Ich habe vor einigen Monaten, vielleicht ist es auch schon Jahre her, ich weiß es nicht mehr, von meinen Pflanzen Ableger gemacht und in Maras Büro gestellt, damit sie auch ein bisschen grün hat. Aber irgendwie ging es der Pflanze nicht lange gut. Und das, obwohl ich mich darum gekümmert habe und bei mir die Pflanzen meistens länger leben. Ich konnte diese verbleibenden letzten grünen Blätter einfach so rausziehen, also irgendwie keine Wurzeln mehr. Und was macht man dann? Nein, nicht wegschmeißen, sondern in Wasser stellen. Habe ich auch getan in der Hoffnung, dass die verbleibenden Reste nochmal Wurzeln ziehen und sie noch eine Chance bekommen. Und normalerweise klappt das auch. Aber hier nicht. Okay, ich habe ein paar Mal kontrolliert, ich habe nachgegossen, habe mich drum sie gekümmert. Aber die Blätter, die sahen immer magerer aus und fingen an zu verdorren. Und was macht man dann? Genau, wegschmeißen. Ging aber irgendwie unter und ich habe die vergessen. Ich habe sie komplett vergessen auf der Fensterbank. Und so stand dieses verdorrte Etwas über Monate auf meiner Fensterbank im Büro. Das Wasser im Becher war längst verdorrt und keiner hat sich drum gekümmert. Und am Donnerstag mache ich dann im Büro das Fenster zu und schaue nach unten in besagten Becher zu besagter Pflanze, also dem Rest davon, und konnte meinen Augen nicht trauen. Und ich habe euch die Pflanze mitgebracht. Ihr seht das schon. Und ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. Ups. Und ich schaue in diesen Becher und erwarte ein Häufchen Elend. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Anstattdessen fängt sie wieder an zu blühen. Es wächst etwas Neues. Wie aus diesen völlig verdorrten Resten etwas Grünes hervorsprießen kann, keine Ahnung. Aber die Pflanze lebt. Und dieses Erlebnis, dieses Bild hat für mich diese Predigt so gut zusammengefasst. Egal, wie unser Leben auszusehen scheint, wie wir vergessen, wie wir uns manchmal fühlen, wir können Gott vertrauen, dass er uns nicht vergisst. Dass er aus den hoffnungslosesten Situationen, dem hoffnungslosesten Leben, Umständen etwas Neues entstehen lassen kann und wachsen lassen will. Auch wenn keiner da ist, der sich kümmert, er ist der Grund für unsere hoffnungslose Hoffnung. Zu ihm können wir kommen, wie wir sind. Geht es nicht um unsere Leistung, geht es nicht um unsere Qualifikationen. Selbst wenn wir verdorrt sind, wie der Kollege hier. Was Gott sucht, ist unser Ja, unsere Entscheidung. Sende mich. Und das Vertrauen in ihn, dass er es gut mit uns meint. Wie bei der Wanderung, geh du voraus und ich folge dir. Und dann ist alles möglich. Durch ihn, wegen ihm und in ihm. Und ich würde gerne zum Ende beten. Jesus, danke, dass du der bist, der neues Leben schenkt. Auch wenn Situationen hoffnungslos und auswegslos sind. Danke, dass du wie bei dieser Pflanze, Herr, dass du Grünes hervorbringst. Dass du Leben schenkst. Dass du der bist, der den Geknickten heimlich abbricht. Den klemmenden Strom. Ja, dass du wieder Feuer entfachst heute. Jesus, danke, dass du gut bist. Aber vielleicht bist du hier und du hast zum ersten Mal von diesem Gott gehört, von Jesus, der eine Beziehung mit dir haben möchte. Der in deinem Leben interessiert ist. Und es braucht ein Ja von dir. Er steht da, streckt dir die Hand entgegen und wartet auf deine Antwort. Die Türen stehen offen. Du darfst eintreten. Und wenn du das bist und mir vielleicht ein kurzes Handzeichen geben möchtest, ich würde es lieben, für dich zu beten. Jesus steht heute Morgen hier und streckt dir die Hand entgegen. So wie er ist heute Morgen hier und sagt, Jesus, das ist mein Schritt auf dich zu. Möchte ich noch eine zweite Frage stellen. Ich glaube, Gott, ich habe das ja schon gesagt, stellt heute noch die Frage, wen soll ich senden? Und ich glaube, Gott spricht heute ganz konkret zu einigen Menschen mit dieser Frage, wen soll ich senden? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, es ist mein Moment. Ich weiß genau, was du meinst. Da ist etwas in meinem Herzen, das mich gerade anspricht. Dann würde ich es lieben, für dich zu beten und dir einfach Mut zu sprechen. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du diese Frage immer noch stellst, wen soll ich senden? Und dass du mit uns Menschen arbeitest, dass wir dein Sprachrohr sind. Und ich danke dir für jede einzelne Frage, die heute Morgen hier im Raum steht, wo du Menschen konkret ansprichst. Danke dir, Gott, dass wir zusammenstehen können, uns gegenseitig ermutigen dürfen, dieser Frage mit einem Ja, hier bin ich, sende mich zu antworten. Egal wie jung oder wie alt wir sind, egal wo wir herkommen, was unsere Qualifikationen sind. Gott, du suchst nicht danach, sondern du suchst nach Herzen, die sich nach dir ausrichten, die sich auf dich ausrichten. Danke, dass so ein heiliger Moment gerade ist, der du Menschen begegnest, Heiliger Geist, und Türen und Herzen und Wege aufschließt. Jesus, dafür danke ich dir. Amen.